Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde und lade Sie ein mit dem Wochenspruch. Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Bevor wir in die neue Woche wieder hasten und reinrennen, reinstolpern, dürfen wir diese Einladung annehmen, bei ihm verweilen, auf ihn hören und uns von ihm stärken und ermutigen lassen. Jesus selber spricht diese Einladung aus, dass er uns erquicken, ermutigen, erfrischen will. Und darauf freuen wir uns. Ja, ich begrüße auch die Doris, die am Klavier sitzt heute. Sie hat mir ein Versprechen gegeben, als sie 12 Jahre alt war und wir zusammen auf einer Jungschar-Freizeit waren. Dann hat sie zu mir gesagt: Wenn ich groß bin, kaufe ich mir ein Motorrad und dann darfst du mit mir fahren. Und dieses Versprechen hat, wir haben uns dann lange nicht aus den Augen verloren, und irgendwann in der Bibelstunde stand sie da vor mir. Und dann habe ich gedacht: Woher kenne ich dieses schelmische Grinsen? Und dann ist mir es wieder eingefallen. Und dann hat sie ihr Versprechen eingelöst und ich bin mit ihr auf dem Motorrad gefahren. Und heute löst sie ein anderes Versprechen ein, dass sie mich mal begleitet zur Bibelstunde und dann Klavier spielt. Vielen Dank. Ja, bevor wir uns auf das konzentrieren wollen, was Jesus uns sagt, noch ein paar Ankündigungen. Gleich im Anschluss an die Bibelstunde kann man sich noch mal eine Ermutigung schenken. Unten im Gemeindehaus findet nämlich ab 15.30 Uhr eine Autorenlesung von der bekannten Roman-Schriftstellerin Lynn Austin und Elisabeth Kempten. Die kenne ich jetzt nicht, aber wer sie kennenlernen will, Bücher von Lynn Austin, die sind sehr bekannt, kenne ich auch welche. Und wer also sich noch eine Ermutigung schenken will, der kann im Anschluss dorthin gehen. Und nächsten Sonntag sind Sie wieder eingeladen hier zur Bibelstunde, 14 Uhr, mit dem neuen Referenten des Evangelischen Jugendwerkes. Er ist seit knapp einem Jahr leitender Referent des Evangelischen Jugendwerkes in Württemberg. Es ist Cornelius Kuttler. Und es ist ja interessant, mal den Mann kennenzulernen, der die evangelische Jugend in Württemberg auch mitprägt, und gespannt zu hören, was er sagt. Dann möchte ich Sie noch hinweisen auf den Freundesbrief. Der sieht so aus und hat natürlich das Pfingstjugendtreffen, den Rückblick auf das Pfingstjugendtreffen zum Hauptthema. Den dürfen Sie am Ausgang mitnehmen, wer den nicht zugeschickt bekommt. Herzliche Einladung auch dazu. Ja, und nun kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, erfrischen, euch Gutes tun. Also stellen Sie sich vor, da kommt jetzt jemand mit einem erfrischenden Trink, einem erfrischenden Eis, Becher vielleicht mit Erdbeeren. Das wäre doch auch eine Erfrischung. Ja, jetzt sind wir gespannt, was Jesus für eine Erfrischung für uns bereit hat. Anders als Erdbeereis. Aber mühselig und beladen, gibt es da einige, die sich angesprochen fühlen? Gehetzt und gestresst von der letzten Woche, durcheinandergewirbelt von Ereignissen, die wir gar nicht ganz einordnen und verstehen können? Gibt es hier einige, die Sorgen und Kummer, Fragen und Zweifel haben und davon bewegt sind? Dann passen wir gut zusammen. Menschen, die Stürmen ausgesetzt sind. Stürmische Zeiten ist heute mein Thema. Wer das gerade erlebt oder gerade hinter sich hat, der ist also herzlich eingeladen, sich von Jesus da auch beschenken zu lassen. Und jetzt wollen wir zuerst unseren Vater anschauen, der uns einlädt. Himmlischer Herrscher, der du alle Macht in Händen hältst und unser Vater bist, den wir ganz vertrauensvoll Papa nennen dürfen. Danke, dass du selbst uns einlädst, zu dir zu kommen und dass du sagst, dass du uns ermutigen, erfrischen möchtest durch dein Wort. Herr, und so kommen wir und bringen alles mit von der vergangenen Woche, was uns noch beschäftigt und umtreibt, was uns durcheinander bringt. Und danke, dass wir es bei dir loslassen dürfen und dich jetzt bitten dürfen, nimm du es in deine guten Hände und hilf uns, dass wir uns auf dich ausrichten können. Amen. Gerade war doch noch alles gut. Und plötzlich bricht ein Sturm über uns her. Wenn wir die täglichen Nachrichten aufnehmen, dann wird uns bewusst, dass wir in keiner heilen Welt leben. Da kommen Sorgen, Ängste, Fragen und Zweifel auf. Aber der Sturm wütet nicht nur draußen in der weiten Welt. Er bricht auch manchmal ganz unvermittelt und ungebeten in unser Leben ein. So auch bei der Familie Federle. Wir sind bestürzt und sehr traurig, denn vor 2 Tagen ist Herr Federle aus Döffingen durch einen Unfall aus dem Leben gerissen worden. Und gerade war noch alles gut. Und plötzlich ist alles anders. Herr Federle war ein treuer Besucher unserer Bibelstunde und er hat auch oft hier die Posaune geblasen. Er gehört auch zum Mittwochkreis und war am Mittwoch noch dort und hat ganz freudig erzählt, was er erlebt hat beim Pfingstjugendtreffen. Er ist oder war ein treuer Mitarbeiter im Reich Gottes. Und jetzt ist er am Ziel angekommen. Schon seit vielen Jahren hat er uns unterstützt mit seiner ehrenamtlichen Mitarbeit in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Döffingen im Verlag oder eben an Pfingsten, beim Pfingstjugendtreffen, beim Zeltaufbau. Und er war fester Bestandteil im Team der Parkwächter und Verkehrsregler. Wir werden ihn vermissen. Gerade war noch alles gut. Wir denken jetzt besonders an die Familie und bitten auch für sie, dass sie mit diesem plötzlichen Einbruch in ihr Leben zurechtkommen. Das möchte ich jetzt gleich noch tun. Herr, danke, dass du der bist, der da ist, auch im Sturm, und dass du das Familie Federle erfahren lässt. Wir bitten dich um deinen Trost, um deine Hilfe und um deine Kraft. Amen. Die Beerdigung findet am Freitag in Döffingen statt. Die Uhrzeit wissen wir noch nicht, aber ich denke, dass sie in der Zeitung zu erfahren ist oder dass das vielleicht auch, wer Interesse hat, hier nochmal anrufen kann und nachfragen kann, denn wir werden es hier im Mutterhaus, denke ich, sicherlich erfahren. Gerade war noch alles gut. Wahrscheinlich könnte jeder von uns von solchen Situationen berichten in seinem Leben. Oder von nahestehenden Personen, wo von einem Moment in den anderen zum anderen etwas hereinbricht und ein Sturm losbricht und alles anders ist als zuvor. Wenn plötzlich alles Kopf steht, Wenn unser Vertrauen erschüttert wird, Zweifel ins Herz gesät sind und nagende Fragen in unserem Herz sich einnisten wollen, dann ist es mit dem Vertrauen gar nicht ganz so leicht. Situationen, die Not, Leid, Schmerz und Erschütterung, Enttäuschung in unser Leben gebracht haben. Stürmische Zeiten. Was hält und was trägt uns in solchen Situationen? Wohl dem, der dann mit David beten kann, dem Psalm 23. Den wollen wir jetzt miteinander beten, den bekanntesten. Okay. Schwester Birgit, gib mir ein Zeichen, dass der nicht auf der Leinwand erscheint, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht tragisch, weil wir das gut auswendig kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer frischen und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ja, wohl dem, der dann, wenn er nicht mit eigenen Worten beten kann und die Verwirrung oder den Schmerz zum Ausdruck bringen kann, der dann auf solche Worte zurückgreifen kann. Und die Psalmen, am letzten Sonntag haben Sie auch einen Psalm miteinander hier betrachtet, die Psalmen geben uns eigentlich für alle Lebenssituationen immer wieder Worte. Wenn wir keine Worte haben. Und in Psalmen kommt immer diese Spannung des Lebens zum Ausdruck, diese Widersprüchlichkeit des Lebens. Dass es auf der einen Seite ganz gut ist, dass Gott uns verspricht, bei uns zu sein. Dass er uns auf grüner Aue führt, zum frischen Wasser. Dass er uns erfrischt und erquickt. Und unvermittelt sind wir am dunklen Tal. Beides gehört im Leben zusammen. Und diese Widersprüchlichkeit zerreißt uns im Leben manchmal fast. Ich lese einen Text, in dem das auch so unmittelbar beides zusammenkommt. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig still! Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Übrigens, es steht in Markus 4, Vers 35 bis 41, wer es nochmal nachlesen will oder wer mitlesen will. Es war ein richtig guter Tag. Alles war gut gelaufen. Die Männer rudern am Abend mit dem Boot auf den See hinaus. Sie setzen die Segel. Jeder Handgriff sitzt bei den Fischern. Sie sind in bester Stimmung. So ein guter Tag. Versonnen lassen sie den Tag nochmal an sich vorbeiziehen. Als sie mit ihrem Boot in der Abendsonne so über den ruhigen See glitten, war alles gut. Jetzt konnten sie entspannen. Es gibt ja auch kaum was Schöneres als in der Abendstimmung mit dem Boot auf so einen ruhigen See hinauszufahren. Die Sonne geht unter. Alle können entspannen. Auch Jesus hat entspannt. Er schlief nämlich schon. Das viele Reden und die vielen Menschen, die haben ihn müde gemacht. Die Jünger aber waren noch ganz erfüllt von dem, was sie erlebt und gehört hatten an dem Tag. Jesus hatte ihnen so vieles erklärt. In Gleichnissen und Bildern hat er gesprochen. Und was sie nicht gleich verstanden haben, das konnten sie noch mal nachfragen. Und er hat es ihnen erklärt. Er hat ihnen Fragen beantwortet. Und so viele Menschen waren da und alle waren aufmerksam. Und die Jünger waren sicher, es geht ihnen bestimmt wie uns. Wir haben heute wieder mehr von Gott verstanden. Wir haben mehr begriffen, wer Gott ist. Überhaupt, seit sie mit Jesus unterwegs waren, merkten sie, dass manche ihrer Vorstellungen von Gott gar nicht mehr passten. Die alten Vorstellungen, die sie hatten, dass sie dachten, es sei das Wichtigste, keine Fehler zu machen, alle Regeln ganz genau einzuhalten. Und dann erlebten sie mit, dass Jesus Regeln der Frommen, dass er sich darüber hinwegsetzte, dass er am Sabbat Ehren las, dass er Kranke heilte, wie er sich zu Zolleinnehmern setzte und mit ihnen aß. Und dass Jesus die Krankheit nicht als Strafe sah. Ihr Horizont wurde von Jesus geöffnet. Ihr Blick wurde immer weiter und sie verstanden immer mehr, wie Gott ist, eben wie ein liebender Vater, zu dem sie sogar Abba, Papa sagen dürfen. Und sie waren so dankbar, so glücklich, dass sie das Vorrecht hatten, zu den Jüngern zu gehören, von Jesus berufen worden zu sein. Und dass sie jetzt noch mit dem Boot unterwegs sind, mit ihm ganz allein, wo niemand anders mehr da ist und sie stören wird. Und sie endlich mal auch Zeit haben, um nochmal Fragen zu stellen. Und vielleicht haben sie sich schon vorgestellt, welche Fragen sie ihm stellen werden, wenn er wieder aufwacht. Es war ihnen eine Ehre, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Sie waren glücklich. Über all den Gedanken hatten sie nicht beobachtet, wie sich der Himmel verändert hatte. Eigentlich waren die Fischer darauf getrimmt, denn sie wussten, dass es sehr gefährlich sein konnte auf dem See Genezareth, dass die Winde sehr plötzlich einbrechen und den ruhigen, friedlichen See in ein tosendes Meer verwandeln können. Aber vor lauter Nachsinnen und vielleicht ein bisschen Träumen hatten sie das völlig aus dem Auge verloren. Und jetzt merken sie, das Boot wackelt und schaukelt. Und sie wissen als erfahrene Fischer, jetzt ist es längst zu spät. Jetzt können wir eigentlich nichts mehr tun. Wir haben die günstige Zeit verpasst, um noch umdrehen zu können. Gerade war doch noch alles gut. Doch dann hörte sie den Arzt bei der Routineuntersuchung sagen, dass das Geschwür schon ziemlich groß sei und die Chancen schlecht stehen. Gerade war doch noch alles gut. Sie hatten den Kindergeburtstag gefeiert, hatten sich über vieles gefreut. Und auf dem Heimweg gab es einen unachtsamen Moment. Und die U-Bahn erfasste das Auto genau an der Stelle, wo unser Luca, der zu uns in den Kindergarten geht, saß, und er starb sofort. Gerade war doch noch alles gut. Das Glück schien perfekt, doch dann brach in die Ehebeziehung eine Problematik mit ungeahnter Wucht ein. Misstrauen fraß sich fest und zertrieb die beiden immer weiter auseinander. Es entstanden ständig neue Konflikte und die Kluft schien unüberwindlich zu werden. Gerade war doch noch alles gut, dachte ich. Und zack lag ich auf dem Boden und das Fahrrad auf mir. Und ich wusste nicht mehr, wie ich unter dem Fahrrad wieder hochkommen könnte. Gerade war doch noch alles gut. Ganz plötzlich können Grenzerfahrungen über uns hereinbrechen, wie ein tosendes Meer, ein ungestümte Wellen, ein Orkan, oder es schleicht sich an wie ein gefährliches Tier und lässt uns unsere Grenzen erfahren, uns hilflos und ohnmächtig fühlen, ausgeliefert. Wem? Grenzerfahrungen, in denen sich uns Fragen aufdrängen, auf die wir keine Antwort wissen und in denen uns Vertrauen auch unmöglich erscheint. Noch vor ein paar Minuten hatten die Jünger den Eindruck, Gott ganz nahe zu sein, Jesus immer vertrauen zu wollen, solch einen Freund bei sich zu haben. Was konnte einem da passieren? Und jetzt war ihr Leben bedroht. Sie kämpften ums Überleben. Und obwohl sie wussten, dass es aussichtslos ist, fingen sie an, Wasser zu schöpfen, die Segel irgendwie retten zu wollen. Vertrauen? Jetzt war anderes gefragt. Jetzt musste man handeln. Jetzt war Zupacken gefragt. Gerade war doch noch alles gut. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die Jünger auf die Idee kamen, Jesus zu wecken. Dann aber rüttelten sie auf und schrien ihn an. Hey, Meister, merkst du nicht, was hier passiert? Ist es dir gleichgültig, was passiert? Willst du, dass wir umkommen? Wie kannst du schlafen? Wie kannst du uns jetzt so im Stich lassen? Wo bist du, Gott? Mögen wir in stürmischen Zeiten rufen. Warum hilfst du uns nicht? Warum warst du nicht da am Donnerstag früh an der Leiter? Warum lässt du das zu? Warum tust du nichts? Kümmert dich nicht? Unser 9-jähriger Ben fragte am Grab seiner geliebten Erzieherin, warum hat Gott nicht besser auf sie aufgepasst? Samuel Pfeiffer, der Schweizer Arzt und Psychotherapeut, schreibt im Vorwort zu diesem Buch von Thomas Harry, Sterne leuchten in der Nacht, das Leben beinhaltet immer auch eine dunkle Seite. Und dieser Schmerz des Leidens, der Ungerechtigkeit und der Grausamkeit zerschmettert oft den vertrauensvollen Glauben an einen liebenden, fürsorglichen Gott. Dieses Buch führt in die Widersprüchlichkeit der Gottesbeziehung und der menschlichen Erfahrungen ein. Und Pfeiffer sagt weiter, nur wer mit diesen Widersprüchen leben lernt, kann an Gott bleiben, auch wenn so manche Erwartungen nicht erfüllt werden. Vertrauen kann enttäuscht werden. Es ist uns nirgendwo garantiert, dass es immer so kommt, wie wir vertrauen, wie wir denken, dass es gut wäre. Es bleibt immer ein Paradox, sagt Dr. Pfeiffer, warum Gott das dunkle Tal in unserem Leben zulässt und gleichzeitig verheißt, dass er auch in diesen Zeiten bei uns ist. Diese Erkenntnis zieht sich durch die gesamten Psalmen, durch das Buch Hiob und die Propheten. Wenn wir nur an den Vers denken in Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Er hat nicht versprochen, dass uns niemals Ströme bedrohen werden. Aber er hat versprochen, dass er dabei ist. Nochmal Dr. Pfeiffer. Über viele Jahre durfte ich auf der Sonnenseite von Lebensfreude, Tatkraft und Erfolg leben. Doch als ich vor einigen Jahren selbst durch eine Krebserkrankung von einem Tag auf den anderen vom erfolgreichen Chefarzt zum geschwächten Mitpatienten in einem Infusionsraum für Chemotherapie wurde, da habe ich dieses Paradox ganz persönlich erlebt. Am Krankenbett las mir ein Freund einen Text aus Römer 8 vor. Aber es war nicht das Triumphale, denn ich bin gewiss, aus Vers 38, auch nicht der verborgene Sinn, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird, aus Vers 28. Es war ein Text über die Vergänglichkeit aus Vers 20. Im Übrigen meine ich, sagt dort Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir dieser Vergänglichkeit unterworfen. Und wir alle haben ein Verfallsdatum, so nannte es Dr. Pfeiffer. Aber wenn wir uns mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen, dann können wir auch unseren Blick weiten für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit Gottes. Und Herr Federle, der darf das jetzt schon sehen. Solange wir auf dieser Erde leben, ist es immer unser Bestreben, Gott in der vergänglichen Schöpfung verstehen zu wollen. Aber es wird uns nicht gelingen, genauso wenig wie es Hiob gelungen ist, wie auch er vor diesen letzten Fragen kapitulieren musste. Es ist möglich, Gott in unserem Zerbrechen oder in unserer Zerbrechlichkeit zu erkennen. Nicht das Verstehen ist das Ziel Gottes mit uns, sondern das Erkennen von ihm. Und das ist etwas ganz anderes. Der Gott, der mich ans frische Wasser führt, auf grüne Weide, der führt mich auch durchs dunkle Tal. Es ist derselbe Gott. Aber derselbe Gott ist dann bei mir. Er lässt mich nicht alleine. Diese Gleichzeitigkeit macht uns Mühe, ist für uns schwer verstehbar und manchmal auch schwer aushaltbar. Aber sie gehört zum Leben. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Nirgendwo wird uns in der Bibel oder von Jesus, von Gott, ein müheloses, unbeschwertes Leben versprochen. Auch kein sorgenfreies. Wir wissen, dass wir immer in diesen Grenzerfahrungen ausgesetzt sind. Und das kann von einem Moment zum anderen passieren. Die Grenzerfahrungen gehören zu unserem Leben, auch wenn wir darin Gott nicht verstehen. Die Grenzerfahrungen sind kein Beweis dafür, dass Gott nicht da wäre, dass er uns nicht lieb hätte, dass er nicht mächtig genug wäre. Die Grenzerfahrungen haben einen anderen Sinn. Und manchmal können wir diesen Sinn auch gar nie erkennen oder der Situation einen Sinn abbringen. In den Psalmen, das habe ich vorhin schon erwähnt, entdecken wir ja immer diese Gleichzeitigkeit. Da gibt es viele Klagepsalmen, die Gott anklagen. Warum lässt du mich so lange alleine? Warum greifst du nicht ein? Wie lange schaust du zu, Herr? Wir dürfen unseren Schmerz herausschreien, wenn wir in der Widersprüchlichkeit des Lebens stehen. Und Jesus war nicht ärgerlich auf die Jünger, dass sie ihn angeschrien haben. Er hat sie dafür nicht getadelt. Wir dürfen immer zu ihm rufen und ihn anflehen. Und jetzt wollen wir das mit einem Lied tun, solange mein Jesus lebt, dass wir uns bewusst machen, wie nah er uns ist. Und gerade tobte hier noch der Sturm und jetzt ist alles plötzlich still. Jesus war einfach aufgestanden, hatte den Wind und den Wellen mit einem Wort, mit einem gebietenden Wort, schweig, sei still, den Wind genommen, sodass die Wellen ganz still wurden. Gerade tobte hier noch der Sturm und jetzt ist alles ganz still. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso erschütternd ist, oder ja, wie das andere, dass sich so plötzlich Dinge ändern. Stille, glatte See nach so einem tosenden Sturm. Ich kann mir vorstellen, die Jünger waren immer noch atemlos und sie haben überhaupt nichts verstanden. Sie konnten nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Aber sie konnten etwas erkennen von Jesus, von seiner Macht. Sie waren erschrocken und hier heißt, da waren sie erst recht entsetzt und fürchteten sich vor ihm. Wer ist denn dieser Mann? Da haben sie was ganz anderes von ihm erkannt als zuvor, als er gepredigt hat. In stürmischen Situationen können wir vieles nicht verstehen, aber wir können erkennen, Gott wunderbar erkennen. Und dass es Jesus nicht um das Verstehen ging, das sieht man auch in dieser Frage. Jesus stellte nämlich nicht die Frage, was ist denn hier los oder so? Warum habt ihr nicht besser aufgepasst? Warum habt ihr nicht umgedreht, als ihr gemerkt habt, dass es gefährlich wird hier? Überhaupt nicht. Wonach fragte Jesus? Nach dem Glauben und nach dem Vertrauen. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit diesen Vers immer so gehört. Warum hast du so wenig Vertrauen? So als Rüge. Aber so höre ich es heute nicht mehr. Ich stelle mir vor, dass Jesus in die entsetzten Augen, in die von Angst geweideten Augen schaute und dass es ihn erbarmte, welche Angst sie haben. Und er sagt, warum habt ihr denn kein Vertrauen? Habt ihr kein Vertrauen? Glaubt ihr mich nicht? Glaubt ihr mir nicht, dass ich etwas ändern kann an der Situation? Warum habt ihr euch denn so verhalten, als wäre ich nicht da? Das erstaunt Jesus. Dass wir in solchen Situationen nicht auf die Idee kommen, uns an ihn zu wenden. Und es erbarmt ihn. Dass wir in solchen Situationen so erschrocken sind. Ich glaube nicht, dass er in solchen Situationen erwartet, dass wir dankbar sind oder Halleluja rufen oder sowas. Aber dass wir erwarten, dass er da ist, dass wir uns umwenden zu ihm und sagen, Herr, siehst du gerade, was passiert? Siehst du es? Also Jesus, geht es nicht um das Verstehen, was die Jünger hier verstehen sollen, sondern dass sie etwas erkennen sollen von ihm. Und da habe ich bei Martin Schleske in seinem Buch Herztöne auch sehr gute Gedanken dazu gefunden. Er sagt, aus gutem Grund unterscheidet die Bibel zwischen Erkennen und Verstehen. Im Erkennen ist stets eine Dimension der Liebe enthalten. Im Verstehen ist es lediglich ein Akt des Intellekts. Es ist nicht möglich zu verstehen, was in vielen Situationen passiert, aber es ist möglich, Gott zu erkennen, wie er sich in dieser Situation zu erkennen gibt. Im Verstehen ist kein Wechselspiel möglich. Da ist lediglich mein Verstand, der sich irgendetwas zurechtlegt. Der denkt, aha, so und so, so muss es also sein. Das ist eine Einbahnstraße. Da bleibe ich mit meinen Gedanken und mit meiner Logik für mich alleine. Erkennen aber ist ein Wechselspiel, beruht auf einer Wechselseitigkeit. Da entscheide ich mich dafür, mein Herz zu öffnen für Jesus und dann kann ich etwas erkennen. Wird mir etwas zuteil, dass ich etwas von ihm und seinem Wesen erkenne. Und Schleske sagt, du kannst nur erkennen, was du liebst. Du kannst nur näher kommen, wenn du dich auf ihn einlässt. Ihm ähnlicher wirst. Nicht durch das, was wir wissen, sondern durch das, was wir lieben, werden wir verwandelt und zu reifen Dienerinnen oder Dienern unserer Berufung heranwachsen. Wenn wir tun, was wir erkennen, wird die Liebe zunehmen, denn Erkennen ist ein Wechselspiel der Liebe. Da wird dann immer mehr dazukommen und da wird sich etwas verändern. Es gibt viele Situationen, die wir nicht verstehen, aber erkennen können wir dennoch, wenn wir liebend vertrauen. Erkennen hat nicht unbedingt was mit Verstehen zu tun. Oder sitzt hier etwa eine Frau, die ihren Mann immer versteht, wie er handelt, und sie vertraut ihm trotzdem? Oder sitzt hier gar ein Mann, der seine Frau immer versteht? Das soll ja noch schwieriger sein, wie man so hören sagt. Ich habe ja keine Erfahrung damit, aber. Und sie vertrauen sich dennoch und sie können etwas erkennen voneinander. Sie geben sich zu erkennen. Und Gott gibt sich uns zu erkennen, wenn wir ihm vertrauen. Schwester Petra hat dazu 3 nette Bilder gemalt. Wir sind so als Königskinder unterwegs und selten gibt es so gar keine Wellen. Sind die Wellen ganz glatt. Meistens gibt es da so mehr oder weniger aufregende Dinge. Einen Hausschlüssel verloren, irgendein unfreundliches Wort, was uns auch ganz schnell aus dem Gleichgewicht bringen kann. Aber manchmal sind es eben andere Situationen, die uns wirklich in die Not bringen, die uns ganz aus dem Gleichgewicht bringen. Und wo sich die Wolken verdichten, wo der Himmel sich verdüstert und die Wellen immer höher werden, oder wo es ganz gefährlich wird und da fängt das Krönchen schon ein bisschen an zu wackeln da auf dem Kopf und der Gesichtsausdruck ist dann schon nicht mehr so ganz gelassen. Aber wir können uns darin üben, im Vertrauen, dass wir auch in den Wellen, im Wellengang vertrauen können. Wenn die Krone wackelt und wir aus der Balance kommen, aus dem Gleichgewicht kommen, können wir dennoch im Vertrauen bleiben und in ein kurzes Gespräch mit Jesus eintreten. Und wir können ihn in manchen Situationen, wenn es ganz bedrohlich wird, dürfen wir ihn auch anschreien. Das lässt Jesus sich gefallen. Er freut sich auf jeden Fall, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns an ihn erinnern und wenn wir uns an ihn wenden. Denn das zeigt das Vertrauen. Und dann wird er uns zu erkennen geben. Dann können wir anerkennen, dass er uns manche Auskunft schuldig bleibt. Dass er für uns verborgene und undurchschaubare und vielleicht auch dunkle Seiten hat, die wir nicht verstehen werden. Aber dass er dennoch immer in unserer Nähe sein wird und wir seine Gegenwart und seine Macht spüren dürfen. Amen. Vater im Himmel, dass wir dich haben, dem wir so vertrauen dürfen, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und dass wir diesen Strom des Friedens auch immer wieder in unserem Leben erfahren dürfen. Und dass wir dich in diesem Frieden erkennen dürfen, wie groß du bist, wie tröstend, wie nahe. Vielen Dank, dass du uns jetzt durch diese Woche begleitest, wo wir nicht wissen, was alles auf uns zukommt, was uns erwartet. Aber danke, dass wir mit dir gehen dürfen und dass du sagst an jedem Tag, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und ich will euch geben, was ihr jetzt in dieser Situation braucht. Vertraut mir. Vielen Dank für diese Zusage. Amen.